500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg Hessen.
Es ist nicht vorhersehbar, welche Herausforderungen uns in der Zukunft entgegentreten werden. Das Einzige, was man voraussagen kann, ist, wir sind so komplex, dass sich grundsätzlich an unserem Immunsystem und an unserem Blut und an unserer Physiologie nichts ändern wird.
Das war Professor Dr. Bayer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Greta Kovacic vom DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Wir haben im Podcast bereits über die Blutspende und die verschiedenen Blutgruppen gesprochen. Doch für die heutige Folge packen wir das Mikroskop aus, denn wir betrachten das Blut auf der kleinsten Ebene. Wir schauen uns an, woraus besteht Blut eigentlich? Und ganz wichtig, wie ist es eigentlich entstanden? Schlagwort der heutigen Folge ist also Hämatopoese. Klingt kompliziert, aber dahinter verbirgt sich nichts anderes als der Fachbegriff für die Blutbildung. Um der Frage nach dem Ursprung unseres Blutes auf den Grund zu gehen, haben wir einen Gast eingeladen, der uns heute erklären wird, wie es zur Entwicklung des Blutes kam, das wir heute kennen. Ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern gleich unseren heutigen Gast vorstellen. Heute zu Gast ist Professor Dr. Andreas Bayer. Professor Bayer ist Professor für molekulare Biologie an der Westfälischen Hochschule. Er ist studierter Biologe und hat seine Diplomarbeit und Promotion in Biochemie und Molekulargenetik absolviert. Seit nunmehr 20 Jahren ist er außerdem Vorsitzender der AG Evobio. Das ist kurz für AG Evolutionsbiologie. Und diese AG befasst sich mit der Abwehr und Korrektur sogenannter Evolutionsmythen. Stichwort Evolution. So kommen wir auch schon zum heutigen Thema. Wie verlief die Evolution unseres Blutes bis hin zur Hämatopoese? Danke, Herr Professor Bayer, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
Ja, sehr gerne.
Wenn Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die Sie vielleicht noch nicht kennen, in zwei Sätzen vorstellen müssten, wie würden Sie sich denn vorstellen?
Ja, also wenn ich mich beruflich vorstelle, ich bin studierter Biologe, promovierter Molekularbiologe und bin jetzt Professor für molekulare Genetik an der Westfälischen Hochschule im Ruhrgebiet.
Herzlichen Dank. Das gibt uns schon mal einen guten Anhaltspunkt. Wir sprechen ja heute gemeinsam über das Thema Blut, Blutbildung und Blutbestandteile. Deshalb finde ich es auch so spannend, dass wir heute tatsächlich mit Ihnen, also mit einem Experten, auch nochmal das durchsprechen können, diesen komplizierten Ablauf. Denn in unserem heutigen Podcast geht es ja genau darum, wie unser Blut entstanden ist. Vielleicht nochmal so ganz vorweg, woraus besteht denn eigentlich unser Blut? Wir kennen ja bereits die Bestandteile Plasma, Erythrozyten und die Blutplättchen, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr.
Da gibt es noch viel, viel mehr. Also grob die Hälfte des Blutvolumens ist Flüssigkeit, das erwähnte Plasma. Da sind dann ganz viele Proteine drin mit bestimmten Aufgaben. Die meisten dieser Proteine haben Transportaufgaben. Es gibt allerdings auch Bestandteile des Immunsystems, das sogenannte Komplementsystem, das also auch einen wichtigen Teil der Abwehr gegen Bakterien, vor allen Dingen Bakterien, darstellt. Dann, wie gesagt, ungefähr die Hälfte des Blutvolumens sind Blutzellen. Davon wiederum die meisten, die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, sehen so ein bisschen so wie ein Donut, so wie ein Lutschdrops aus, ein bisschen platt gedrückt. Das ist vorteilhaft für die Schnelligkeit der Aufnahme und Abgabe des Sauerstoffs. Die sind dafür da, dass die Hauptaufgabe, dass sie den Sauerstoff von den Lungen zum Körper transportieren, und dann ungefähr eine Zelle pro 700 Erythrozyten sind Leukozyten, also weiße Blutkörperchen, weiße Blutzellen, und deren Hauptaufgabe ist im Bereich der Immunologie. Das sind also Abwehrzellen, die irgendetwas zu tun haben mit der Abwehr von Fremdorganismen, allerdings auch mit solchen Vorgängen wie Reparatur, also Abbau von geschädigtem Gewebe. Ja, und die erwähnten Thrombozyten, die eine wichtige Aufgabe in der Blutgerinnung spielen.
Ja, also das sind ja sehr viele Zellen, aus denen hier das Blut zusammengesetzt ist. Und unser Blut hat ja auch eine wirklich einmalige und aufwendige Zusammensetzung. Also wir haben es ja gerade schon gehört. Es gibt aber auch immer wieder Versuche, alternative Substanzen auszuprobieren. Zum Beispiel hieß es ja mal, dass Kokoswasser eine ähnliche Konsistenz hat wie unser Plasma und auch zum Beispiel im Vietnamkrieg verwendet wurde. Ist da etwas dran oder gibt es eventuell vielleicht sogar etwas, was unserem Blut ähnlicher ist als Kokoswasser?
Ja, also das stimmt tatsächlich, das ist eine überraschende Geschichte, aber das Kokoswasser, also das, was aus dem Inneren der Kokosnüsse gewonnen werden kann, ist in der Ionensalzzusammensetzung jetzt nicht so furchtbar ähnlich wie unser Blut, aber kompatibel, also verträglich. Will meinen, wenn man dann ein etwas größeres Volumen transfundieren muss wegen Blutverlust, dann ist das noch mit dem Überleben des Empfängers vereinbar und bringt ihn nicht sofort um. Also wenn man auf die Idee käme, destilliertes Wasser oder Meereswasser zu transfundieren, dann wäre das nicht ganz so toll. Also insofern ist das richtig. Auf der anderen Seite sollte man sowas nicht mehrfach tun, denn natürlich sind in diesem Kokoswasser auch Bestandteile drin, die unser Körper nicht kennt und gegen die er dann irgendwann eine Immunantwort initiiert. Das heißt, beim dritten, vierten Mal könnte das dann durchaus schief gehen. Aber als absolute Notmaßnahme, um ein Leben zu retten, weil einfach so viel Volumen verloren gegangen ist und dann der Schock droht, ist das durchaus möglich und ist auch tatsächlich durchgeführt worden. Ja, ob es was Besseres, was Schöneres gibt, klar, natürlich. Man muss sich klar machen, dieses Kokoswasser ist nur verträglich mit dem Plasma und da auch wiederum nur mit der ionalen Zusammensetzung des Plasmas. Also da sind natürlich keine Transportproteine oder sonst was drin, was unserem Blut entspricht.
Okay, aber beeindruckend, dass das überhaupt möglich war. Jetzt haben Sie gesagt, dass das mit dem Meerwasser nicht ginge. Und dabei hatte ich im Vorfeld recherchiert, dass unser Blut gewissermaßen verwandt ist mit dem Meerwasser. Ist da denn etwas dran? Wenn ja, was ist denn da dran?
Was zwischen Meerwasser und Blut tatsächlich recht erstaunlich übereinstimmt, das ist die Tatsache, dass die häufigsten Ionen im Meerwasser wie auch im Blut Chlorid, Natrium sind und gefolgt von Magnesium, Calcium, das ist und Kalium, das ist einigermaßen übereinstimmt. Die genauen Konzentrationsverhältnisse stimmen natürlich nicht. Und das Meerwasser ist auch stärker konzentriert als das Blut. Also es ist so, dass sich hier noch eine phylogenetische, also eine evolutionsbiologische Spur wiederfindet von der Entstehung unseres Blutes vor langer, langer Zeit. Aber die Konzentrationen stimmen natürlich nicht genau überein.
Aber Sie haben ein ganz tolles Stichwort schon mal erwähnt, das vor langer, langer Zeit, weil machen wir einen schönen Sprung jetzt auch nochmal zur Entwicklung zu unserem Blut. Sie haben ja gerade schon gesagt, das alles hat ja im Ozean begonnen, aber machen wir doch mal den Schritt in die Vergangenheit. Was wissen wir über die Entwicklung unseres Blutes im Hinblick auf die Evolution?
Also vielleicht sollte man zuerst mal feststellen und festhalten, es gab nicht irgendwie einen bestimmten Tag oder ein bestimmtes Event und dann hatten wir auf einmal Blut oder unsere Vorfahren und davor hatten wir es nicht. Sondern es ist immer ein Prozess in der Evolution, der schrittchenweise abläuft. Und diese Schrittchen sind so klein, dass sie in der Betrachtung aus der Distanz aussehen, als wäre es ein Kontinuum, also ein wirklich langsamer, stetiger Fluss. Die ersten eukaryotischen Zellen, was heißt das wieder? Eukaryotische Zellen sind Zellen mit einem echten Zellkern, also Pilze, Algen, Tiere, Pflanzen, nicht aber Bakterien. Die ersten eukaryotischen Zellen entstanden im Meer, im Meerwasser und die ersten Vielzeller entstanden dort auch. Der Landgang von Pflanzen und Tieren fand einige hundert Millionen Jahre später statt und da waren es dann bereits schon fertige Organismen, fertige, ich sag mal Körper, die dann langsam auch wieder Schrittchen für Schrittchen diesen Gang an Land gegangen sind. Also das Allermeiste dessen, was den Einzeller zu einem komplexen Tier machte, das hat sich halt eben im Meer abgespielt und dementsprechend im Meerwasser. So, wie muss man sich's vorstellen? Die ersten Zellen fangen an, miteinander zu kooperieren. Das gibt's tatsächlich auch schon stellenweise bei Bakterien und bilden irgendwann einen Zellverband. Als Modell kann man sich das vorstellen, was wir heute als Schwämme kennen. Die haben keine Nerven, die haben keinen durchorganisierten Körper. Das ist also mehr oder weniger so ein schwammartiges Gerüst, durch den das Wasser gestrudelt wird und da gibt es keinen Kopf und kein Vorn und kein Hinten.
Genau.
Allerdings haben die, ich habe ja gesagt, die strudeln das Wasser durch, die haben schon einen inneren Raum. der allerdings aus Meereswasser besteht. So, und als nächstes muss man sich dann irgendwelche Würmer vorstellen, bitte extrem stark vereinfacht. Das ist natürlich nicht so, dass irgendwann aus dem Schwamm mal ein Wurm wurde. Ich muss das jetzt sehr, sehr stark runterbrechen. Also Schritt für Schritt wird dieser Raum, dieser Innenraum vom Außenraum abgegrenzt und ist dann natürlich erstmal in der Zusammensetzung Meerwasser. So, in dem Moment, wo er abgegrenzt ist, unterliegt er der Homöostase des Organismus. Homöostase bedeutet, alles, was ein Organismus tut und an regulatorischen Maßnahmen ergreifen kann, um irgendwelche Werte konstant zu halten. Was weiß ich, bei uns zum Beispiel Körperwärme, Salzkonzentration des Blutes, Blutdruck und so weiter. So, also das waren die Uranfänge dessen, woraus später mal Blut wurde. Zunächst allerdings war das natürlich eine Flüssigkeit, die innen mehr oder weniger deinen gesamten Körper umspült hat. Und die Abgrenzung von Körperflüssigkeit oder Zellspaltraum, Zellzwischenflüssigkeit, interstitielle Flüssigkeit einerseits und Blut andererseits erfolgte dann nochmals später.
Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass zum Beispiel eben in diesen Schwämmen sozusagen Meerwasser geflossen ist.
Völlig aber richtig.
In der Weiterentwicklung dann die Würmer, da war das dann vielleicht sogar schon Blut?
Nee, das kann man so nicht sagen, weil die kein abgegrenztes Blutgefäßsystem gegenüber ihrer Körperhöhle haben. Die haben also eine Körperhöhleninnenflüssigkeit, wenn man es so nennen will. Ah. Dafür gibt es bei vielen Tierstämmen den Begriff Hämolymphe. Warum? Hämoblut, Lymphe, Lymphflüssigkeit. Einfach, weil man diese beiden verschiedenen Flüssigkeitsarten nicht voneinander unterscheiden kann, weil es halt eben ein einziges Hohlraumsystem ist. Und das Pumpen geschieht im einfachsten Fall einfach durch die Körperbewegung der Würmer. So, also übrigens Würmer nochmal an diejenigen, die ein bisschen was von Biologie verstehen. Also Nematoden, Fadenwürmer, Platelminten, Plattwürmer und Rundwürmer und wie sie alle heißen, haben tatsächlich nichts miteinander zu tun, sind also als Stämme völlig getrennt voneinander. Also bitte jetzt nicht irgendwie vorstellen, es hat mal einen Urwurm gegeben und da stammen alle anderen Würmer von ab. So ist es nicht.
Und wie kam dann der Sprung quasi von diesen Basisflüssigkeiten zu unserem heutigen Blut?
Ja, das ist eine gute Frage. Also A muss man sich vorstellen, in dem Moment, wo eine Körperhöhle abgegrenzt ist von außen, gibt es auch schon die Möglichkeit, und das sehen wir auch bei den verschiedensten, ich sag mal weiter, Würmern, ja, sieht man auch dort, dass da schon Zellen sind, die patrouillieren. Also die Vorläufer unserer weißen Blutkörperchen. Entsprechende Populationen findet man tatsächlich bei mehr oder weniger allen Invertebraten, also Wirbellosen. Das ist die eine Sache. Also die Entwicklung von Blutzellen konnte beginnen in dem Moment, da die Körperflüssigkeit abgetrennt wurde von der Außenflüssigkeit. Die andere Frage ist, wie, wann, wo kam es zur Entwicklung eines geschlossenen Blutgefäßsystems? Und auch das ist kein Event, das mal irgendwie von Donnerstagnachmittag auf Freitagvormittag stattfand, sondern auch da sehen wir tatsächlich Schrittchen für Schrittchen. Entfernte Verwandte von uns, also von den Wirbeltieren, sind die Manteltiere. Die haben auch so eine Körperhöhle mit Hämolymphe, wenn man so will, haben aber schon ein Herz. Das sitzt da drin und wälzt einfach nur diese Körperflüssigkeit um. Wenn man dann weitergeht zu noch näheren Verwandten von uns, Ichthyoiden, Eichelwürmer, die haben auch ein Herz, haben dann allerdings schon zwei Adern, sodass das Blut relativ gerichtet innerhalb dieses Pumpsystems von einer Seite zur anderen gepumpt wird und dann wieder zurückfließt durch die Körperhöhle. So, und die ersten Chordaten, also Chordatiere und damit Angehörige unseres eigenen Tierstamms, die hatten schon dann ein sehr, sehr, sehr einfaches, aber schon geschlossenes Blutgefäßsystem. Und dementsprechend kann man auch Schrittchen für Schrittchen verfolgen, wie es zur Entwicklung unseres vierkammerigen komplexen Herzens gekommen ist. Also auch das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das kann man vom Fischherzen, dem wirklich einfachen, linear pumpenden, bis zu uns Schritt für Schritt verfolgen.
super, super spannend. Also gerade auch, dass wir sozusagen in mal verwandte Tierarten reingeschaut haben. Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt mit einer Frage zurückgehen. Sie haben es ja schon angedeutet, dass zum Beispiel das Herz ein Kriterium ist oder die Gefäße. Aber ab wann würden Sie denn sagen, kann man von Blut sprechen? Also was ist sozusagen das Kriterium, was sagt, jetzt haben wir das Blut erreicht?
Das kann man relativ einfach definieren. In dem Moment, wo das Blutgefäßsystem wirklich geschlossen ist, haben wir zwei voneinander separierte Räume, separierte getrennte Volumina, nämlich das Innere des Blutgefäßsystems und das sonstige innere Flüssigkeitsvolumen eines Tieres. Und damit habe ich halt eben Gewebsflüssigkeit und Lymphe abgetrennt vom Blutgefäßsystem. Und das ist sehr früh in der Evolution unseres eigenen Stammes, also der Chordatiere, der Chordaten, passiert. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Chordatiere. Was ist das? Ist die etwas größere Gruppe, die Wirbeltiere umfasst. Die Wirbeltiere sind nicht entstanden direkt schon mit einem Knochensystem, sondern das Erste, was unsere Vorfahren hatten, das war ein knorpeliger Stützstab im Rücken, also praktisch da, wo bei uns die Wirbelsäule sitzt. Und das nennt man Chorda dorsalis, also diesen knorpeligen Rückenstützstab. Und der wurde später dann zergliedert in Wirbel. Und deswegen sind die Wirbeltiere eine, wenn auch sehr, sehr, sehr große, die allergrößte Untergruppe der Chordatiere. Das sind Chordatiere, das bekannteste ist das Lanzettfischchen. Sieht aus wie ein Fisch, ist aber keiner, sondern wie gesagt, ist gehört in die Gruppe unserer Vorfahren.
Mhm. Wenn wir uns jetzt tatsächlich mal die Säugetiere und damit auch den Menschen einmal anschauen, also natürlich in der Evolution muss noch etwas Zeit vergehen, bis wir tatsächlich zum Menschen und den Säugetieren kommen, aber Erythrozyten gibt es ja da dann schon, richtig?
Ja, das ist so. Also Wirbeltiere haben grundsätzlich Erythrozyten, es gibt nur wenige Ausnahmen. Es gibt beispielsweise einige arktische Fische, die keine Erythrozyten haben, weil sie keine brauchen, die sind verloren gegangen. Warum nicht? Aus zwei Gründen. Erstens, die leben bei Temperaturen an oder sogar unter Null. Salzwasser kann ja unterkühlen, unter 0 Grad Celsius. Deswegen ist schon mal deren Stoffwechsel deutlich geringer als der unsrige und somit auch der Sauerstoffbedarf. Das ist der erste Faktor. Der zweite ist, dass Sauerstoff oder überhaupt Gase in kälteren Flüssigkeiten besser löslich sind als in wärmeren Flüssigkeiten. Das heißt, einerseits steht der geringere Sauerstoffbedarf, dann andererseits gegenüber der besseren Sauerstofflöslichkeit im Blut. Deswegen haben die kein Hämoglobin und keine Erythrozyten. Ansonsten haben Wirbeltiere grundsätzlich Erythrozyten und somit grundsätzlich auch irgendeine Art von mehr oder weniger rotem Blut.
Mhm. Die antarktischen Fische haben dann ja wahrscheinlich ein durchsichtiges Blut, wenn sie keine Erythrozyten haben.
Ja, ganz oder? Genau. Das sieht ganz merkwürdig aus, ja.
Ach ja, stelle ich mir ein bisschen gruselig vor.
Ja, es gibt auch Reptilien, die ein mehr oder weniger grünes Blut haben, weil sie einen so hohen Anteil an Bilirubin haben. Das ist ein Abbauprodukt von Hämoglobin, also sehr, sehr, sehr viel mehr als wir. Und das färbt das Blut dann bei denen nochmal. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass im Prinzip deren Blut auch rot ist, nur das dann halt eben noch durch so einen Zusatzfarbstoff gefärbt. Das sieht dann auch etwas seltsam aus.
Das stelle ich mir tatsächlich auch ganz kurios vor. Spannend. Ja, wann kam es denn zu den roten Blutzellen? Und kann das etwas auch mit der Versorgung von Muskeln zu tun haben?
Also das liegt so ein bisschen im Dunkel. Ich würde jetzt persönlich mal vermuten, aber das ist eher so aus der Hüfte geschossen, dass zuerst das Hämoglobin evolviert ist. Das ist eine vernünftige Annahme, weil verwandte Moleküle findet man auch noch über die Wirbeltiere hinaus. Das dürfte also zuerst da gewesen sein. Und dann irgendwann wurde der Sauerstoffbedarf halt eben so groß, dass die Menge an gelöstem Hämoglobin, die das Blut vertragen würde, nicht mehr ausreicht. Was heißt das Blut vertragen? Naja, alle Proteine haben eine gewisse Löslichkeit und irgendwann, wenn diese Löslichkeit nicht mehr gegeben ist, dann fallen die aus. Das kann die Niere schädigen, das kann die Kapillaren verstopfen. Und dementsprechend gibt es dann Bedarf, dass ein Selektionsdruck, das irgendwie anders in den Griff zu kriegen. Das muss also sehr früh in unserer Evolution passiert sein. Und die Die Erythrozyten als Sauerstoffcontainer haben bei den Wirbeltieren alle die gleiche Aufgabe. Dabei sind sie zum Teil ein bisschen anders gebaut. Also bei Vögeln beispielsweise haben die Erythrozyten noch einen Zellkern und haben noch ihre DNA. Bei uns haben sie die nicht mehr. Das heißt, unsere Erythrozyten sind wirklich praktisch Säcke plattgedrückt und vollständig bis zur Oberkante Unterlippe vollgeladen mit Hämoglobin. So, und tatsächlich, wenn die in großem Umfang kaputt gehen durch Hämolyse und dann das Hämoglobin freisetzen, dann kann das unsere Nieren schädigen. Also das ist sicherlich der Grund, warum die sich überhaupt evolutiv entwickelt haben.
Ja, also Sie sind ja gerade schon so ein bisschen auf die einzelnen Funktionen, zum Beispiel der Erythrozyten, eingegangen. Vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um einmal im Detail auf die spezifischen Aufgaben der Blutzellen einzugehen und dabei auch die Unterschiede vielleicht herauszukehren. Was haben wir denn noch so für Funktionen in unseren Blutzellen?
Ja, die allerkleinsten Blutzellen, gerade mal ein Mikrometer groß, das sind die Thrombozyten oder Blutplättchen. Die werden durch Verletzungen aktiviert und aktivieren ihrerseits dann wieder die sogenannte Gerinnungskaskade. Das ist eine Abfolge von Proteinen, die einander aktivieren und am Ende aus Fibrinogen das Fibringerinnsel, das Blutgerinnsel machen. Das ist deren Aufgabe. So, und dann haben wir die große, große Gruppe von weißen Blutkörperchen, und da gibt es einen ganzen Haufen, die dann unserem Immunsystem zuzuordnen sind, und da gibt es zwei ganz große Äste unseres Immunsystems. Also das angeborene Immunsystem, das sind Zellen, die mit Rezeptoren, also mit Erkennungsmoleküle, mit Erkennungs- und Bindeadaptoren arbeiten, die schon lange in unserer Evolution vorhanden sind. Das geht also bis zu 1 Milliarde Jahre zurück, und die erkennen bestimmte Muster von Pathogenen, also krankmachenden Keimen. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Viele Bakterien haben Geißeln, Flagellen. Das sind solche kleinen Anhängsel, mit denen die sich durch die Gegend rudern können. Die können also aktiv schwimmen. Und diese Flagellen haben einen ganz bestimmten Aufbau. Und diesen Aufbau gibt es tatsächlich nur bei Bakterien, nirgendwo anders. Und dementsprechend, wenn also eine Blutzelle mit ihren Erkennungsrezeptoren, ihren Bindemolekülen solche Flagelline, also solche Komponenten von Flagellen feststellt, kann das nur bedeuten, dass irgendwelche Bakterien es geschafft haben, in unseren Körper zu kommen. So, das sind aber angeborene Rezeptoren, die sind nicht lernfähig. Die sind schon gut, die sind wichtig, aber sie sind nicht flexibel. Also das, was sie bei unserer Geburt können, das können sie auch noch bei unserem Tod. Und was sie da nicht konnten, das können sie bei unserem Sterben auch nicht. Und dann gibt es das adaptive Immunsystem, das hochgradig komplex ist. Das ist etwa 500 Millionen Jahre alt. Das lässt sich bei allen Wirbeltieren nachweisen. Und bei denjenigen davor gibt es nur ganz kleine Anfänge davon, kleine zarte Knöspchen, aus denen das mal gesprossen ist, aber nicht wirklich ein adaptives Immunsystem. Was heißt das? Das sind wiederum Zellen, die sogenannten B- und T-Lymphozyten, die in der Lage sind, als Ganzes, als Kohorte, eine unglaublich große Vielzahl unterschiedlicher molekulare Strukturen zu erkennen und gleichzeitig auch eine Bewertung vornehmen zu können, ob das jetzt was Eigenes ist, ob das was Fremdes Harmloses oder etwas Fremdes Gefährliches ist. Und die B-Lymphozyten sind dafür da, dann spezifische Antikörper zu bilden, und die T-Lymphozyten, insbesondere die T-Killer-Zellen, sind solche, die dann virusbefallene, körpereigene Zellen erkennen und abtöten können, damit sich die Viren nicht weiter fortpflanzen können. Also das sind so die beiden großen Gruppen an Zellen mit den entsprechenden Aufgaben, die es jetzt seit 500 Millionen Jahre, seit unseren ersten Wirbeltiervorfahren gibt.
Wow. Also ich finde das irgendwie immer total beeindruckend, wenn man so hört, dass sowas tatsächlich so über 1 Milliarde Jahre gebraucht hat, um quasi zu dem heranzureifen, was uns jetzt schützt, also unser Immunsystem beschützt uns ja. Und ich finde das irgendwie total faszinierend, das jetzt zu hören, wie viele Jahre das sozusagen in uns herangereift ist. Da kommt natürlich auch so ein bisschen die Frage auf, dadurch, dass sich das ja so viel weiterentwickelt hat und dass es eben auch so unterschiedliche Entwicklungen gibt. Ich meine, Sie haben ja vorhin erwähnt, dass zum Beispiel die Vögel noch die DNA in den Zellen haben, wir aber nicht zum Beispiel. Und da kommt jetzt die vielleicht vielleicht ein bisschen darwinistische Frage auf. Was konnten denn die Blutzellen, die sich durchgesetzt haben, besser als andere Zellen? Also worin steckte jetzt der Vorteil dieser Differenzierung, die zu unserer Weiterentwicklung geführt hat?
Also für Erythrozyten hatte ich es ja eben schon kurz und knapp angedeutet. Je höher der Sauerstoffbedarf eines Tieres ist, weil das Tier größer wird oder weil es agiler, weil es aktiver wird, umso stärker wird der Sauerstofftransport im Blut limitierend, also begrenzend. So, und so entsteht eine Barriere, die dann einen Selektionsdruck definiert. Wenn ein Organismus das nicht schafft, irgendwie da drüber zu kommen, dann muss er halt eben bleiben, wie und wo er ist. Und das gilt für die meisten. Ich meine, 99,9% aller Fische sind halt eben Fische geblieben, sind nicht an Land gegangen. Ja, 99,99% aller Reptilien sind Reptilien geblieben, sind nicht Vögel oder Säuger geworden. Deswegen muss man sich darüber im Klaren sein, es gibt in der Evolution kein Gesetz der Höherentwicklung, kein Gesetz der Weiterentwicklung. Die Schwämme sind heute noch so, wie sie vor einer halben Milliarde Jahre waren. Also einer meiner Altvorderen hat mal gesagt, naja, die Schwämme, aus denen ist nichts geworden. Ja, die sind seit einer halben Milliarde stecken geblieben. Und ein anderer hat gesagt, die Schwämme, die haben schon vor einer halben Milliarde Jahre ein derart geniales und einfaches Konzept gefunden, dass sie damit eine halbe Milliarde Jahre leben konnten. Das ist beides irgendwo richtig. Und das ist typisch fürs menschliche Denken, dass wir dem immer so ein Etikett aufkleben wollen. Ja, so Höherentwicklung oder nicht. Den Genen und den Spezies ist es völlig egal, ob sich da irgendetwas höher entwickelt oder nicht. Entweder sie überleben, weil das Gesamtkonzept im gegebenen Kontext, unter den gegebenen ökologischen Rahmenbedingungen erfolgreich ist, oder es ist es nicht und dann sterben sie aus. Ja, 99,9% aller je existierenden Arten sind ausgestorben. So, also wie gesagt, das nochmal zu den Eris. Da war der Selektionsdruck ganz sicher der, dass der Sauerstofftransport irgendwann mal limitierend, begrenzend wurde und der Workaround, also der Trick, der dann sich evolviert hat, ist diese Erythrozyten als Hämoglobin-Container. So, was ist mit den weißen Blutkörperchen? Also wie gesagt, deren Spur kann man auch schon lange Zeit zurückverfolgen, bis zu unseren, ich sag mal, ganz vulgo Wurmviechern. Und da sind es vor allen Dingen Fresszellen, das heißt Zellen, die mit solchen Bindemolekülen, Erkennungsmolekülen, Rezeptoren ausgestattet sind, mit denen sie bestimmte Muster auf Bakterien oder Viren erkennen können und das Ganze dann über Endozytose beseitigen. Endozytose heißt, eine Zelle wie so eine Amöbe umfließt dann etwas, schließt es ein, saugt es damit dann als kleines Bläschen, abgeschnürtes Membranbläschen ins Innere und da wird es dann verdaut. So, das ist schon eine gute Sache, aber wir haben nun mal eine Generationszeit als Menschen von irgendwas zwischen 15 und 40 Jahren und eine Bakterie hat eine Generationszeit von einer Stunde oder sowas. Das heißt also, die sind uns einfach in ihrer Mutation und in ihrer Evolutionsfähigkeit und Wandlungsfähigkeit meilenweit voraus. So, und wenn ein Organismus dann größer wird und langlebig wird, dann reicht das irgendwann nicht mehr. So, und wir können tatsächlich auch die Wurzeln der adaptiven, also der lernfähigen Immunität zurückverfolgen bis zu bestimmten Invertebraten. Also ich sage nochmal ein Gänsefüßchen Würmern, stimmt zwar so nicht, aber hier soll es erstmal reichen. Dass es bestimmte Rezeptoren gibt, die sich dann irgendwann diversifizieren, also aufspalten in verschiedene Varianten. Und daraus ist dann Schritt für Schritt ein System geworden, das tatsächlich lernfähig ist. Also wir haben zwei lernfähige Systeme in unserem Körper, oder um es nochmal etwas theatralischer zu sagen, die beiden komplexesten Systeme im Universum, die wir kennen, tragen wir in unserem Körper. Das ist unser Zentralnervensystem und unser Immunsystem. Und beide haben gemeinsam, dass sie lernfähig sind. So, und da kann auch, das haben beide auch gemeinsam, da kann etliches daneben gehen. Also wie oft wir uns irren, das sollte, glaube ich, auch jedem Menschen, der halbwegs vernünftig ist, klar sein. Und auch das Immunsystem kann sich irren. Also es muss ja unterscheiden, das Selbst, sprich Strukturen, Moleküle, Proteine, die zum Körper gehören, die sind bitte zu ignorieren. Dann Strukturen, Moleküle, die zwar nicht zum Körper gehören, die aber harmlos sind, also Nahrungsmittelantigene. Und dann halt eben fremde Strukturen, die zu irgendeinem bösen Eindringling gehören, die sind zu bekämpfen. Und auf allen drei Ebenen kann unser Immunsystem auch Fehler machen. Ja, es passiert immer mal wieder und je älter man wird, umso häufiger passiert das, dass das Immunsystem eigene Strukturen als fremd erkennt und bekämpft. Das nennt man Autoimmunität. Oder fremde Antigene fälschlich, obwohl sie harmlos sind, als gefährlich einstuft. Das nennt man Allergie. Oder fremde Allergene, die gefährlich sind, nicht als solche erkennt, ja, und das nennt man dann Immunversagen. So, also einen letzten Satz zu Ihrer Frage, was war der Grund? Naja, je komplexer, je größer, je langlebiger ein Tier wird, umso mehr Aufgaben fallen an, die vorher einfach nicht anfielen. Also ein sehr kurzlebiges Tier muss einfach nicht so viel in das Thema Infektabwehr investieren. So, je älter, je größer ich bin, umso wichtiger wird das. Und das ist dann auch ein ganz wichtiger Punkt, der den Selektionsdruck in diese Richtung darstellt.
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, während Sie gesprochen haben, weil meine Nase und meine Augen sich tatsächlich nämlich schon über die erste Allergie beschweren, weil es wieder anfängt mit den Frühblühern. Ja. Und da habe ich mich nicht bei meinem Immunsystem bedankt.
Ja, das glaube ich gern. Also mittlerweile sind auch die genetischen Grundlagen, zumindest einige davon sind bekannt. Also hier ist es auch ein wirklich sehr komplexes Zwischenspiel aus der Genetik, also dem, was uns von unseren Eltern mitgegeben worden ist. Da gibt es Varianten, die sehr empfindlich, empfänglich sind für Allergie und solche, die es weniger sind. Und das für Autoimmunität gilt dasselbe. Und natürlich auch ein entsprechender Umwelteinfluss. Stichwort Industriegifte, aber auch Umweltgifte, denen ein Mensch auf dem Land ausgesetzt ist. Wir sollten also nicht so tun, als ob die bäuerliche Kultur, die bäuerliche Lebensweise nun die so ultimativ gesunde ist. Das ist sie auch nicht.
Ah ja, ach, da könnte ich wahrscheinlich noch sehr lange mit Ihnen weiter über Allergien sprechen. Ich muss uns allerdings nochmal zurück zum Blut bringen. Wenn wir uns nämlich einmal den heutigen Blutentstehungsprozess anschauen, hat das denn eigentlich noch irgendwas sozusagen mit dem ursprünglichen Blutentstehungsprozess gemein? Also vielleicht können Sie uns kurz mal nochmal anreißen für unsere Zuhörerinnen, wie eigentlich aktuell Blut im Körper entsteht und wie sich das eben von früher unterscheidet.
Also tatsächlich ist es so, wenn ein Lebewesen in seiner Evolution in irgendeinem Lebensraum lebt, dann werden viele Rahmenbedingungen von diesem Lebensraum vordiktiert, zum Teil auch geliefert. Wie gesagt, der Schwamm, der strudelt einfach mehr Wasser durch seinen Körper und das war's. Dementsprechend gibt es die Tendenz, je mehr ein Lebewesen sich von einem solchen Lebensraum emanzipiert und je komplexer es wird, umso mehr nimmt es dann auch die Kontrolle über diese Systeme selber in die Hand. So, und deswegen die erste Antwort auf Ihre Frage. Nein, die Bildung unseres heutigen Blutes hat tatsächlich mit dem Meerwasser oder seiner ursprünglichen Entstehung nichts mehr zu tun, was halt eben auch einer der Gründe dafür ist, dass die Konzentrationen den ursprünglichen halt eben nicht mehr entsprechen. Man sieht in den Konzentrationsprofilen noch die Historie, aber das war es dann auch schon. So, man muss jetzt natürlich unterscheiden, von welchen Blutkomponenten wir sprechen. Das ist einmal das Wasser, die reine Flüssigkeit, dann die Salze. Da gibt es sogenannte Ionenpumpen. Das sind Proteine, die sitzen auf unseren Zellmembranen, also den Schichten, die die Zelle, das Zellinnere vom Zelläußeren abtrennt und mit Hilfe von metabolischer Energie, also von Zellenergie, für die schon mal gehört haben, ATP, pumpen die dann Ionen, Kalium, Calcium, Natrium, Chlorid, pumpen die dann von einer Seite in die andere. Das ist ein Prozess, der sehr genau reguliert wird. Und auf diese Art und Weise kann der Körper seine Salzkonzentration sehr gut kontrollieren und in engen Grenzen halten. Wir verlieren ja immer was durch den Harn, nicht? Durch die Niere. Und dem muss entsprechend gegengesteuert werden. Das tut der Körper auch. Dasselbe gilt für das Flüssigkeitsvolumen. Das wird auch kontrolliert, weiß jeder. Wenn wir viel trinken, dann müssen wir häufig zur Toilette. Wenn wir irgendwie an einem heißen Tag nicht genug mitgenommen haben, dann gibt es erstmal keinen Harndrang. Warum? Weil der Körper das natürlich festhält. So. Das ist also erstmal die Flüssigkeit. Was die Proteine anbetrifft, so ist es der Hauptjob der Leber, was das Blut anbetrifft, die Blutproteine herzustellen und ins Blut abzugeben. Die werden dann auch im Blut abgebaut von verschiedenen anderen Enzymen. Das ist also auch ein Gleichgewicht, das ständig kontrolliert und reguliert wird. Die Blutzellen wiederum, die kommen woanders her, die kommen aus dem Knochenmark. Von den sogenannten hämatopoetischen Stammzellen, das ist ein wunderschöner Begriff. Ja, poetisch, warum? Naja, das ist ein griechischer Wortstamm, der heißt hervorbringen. Nicht der Poet, der bringt Worte hervor, und die hämatopoetischen Stammzellen, das sind Stammzellen im Knochenmark, die halt eben die Blutzellen hervorbringen, durch Teilung. Und da gibt es jetzt verschiedene Sorten von Stammzellen oder von Vorläuferzellen, die dann zum Beispiel Blutplättchen hervorbringen, Megakaryozyten sind das, Erythroblasten, die bilden die Erythrozyten, die treten dann also von dort aus durch die Gefäßwandungen der Kapillaren ins Blutgefäßsystem und werden dann nach einer Lebensspanne, die sehr unterschiedlich ist, für Erythrozyten übrigens ziemlich genau 120 Tage, die werden dann von der Milz abgefangen, die weißen Blutkörperchen, die beschließen ihr Leben in aller Regel in den sekundären lymphatischen Organen, sprich in den Lymphknoten. Also so gibt es tatsächlich ein ständiges Gleichgewicht, ein ständiges Werden und Vergehen, ein Kommen und Gehen von allen Blutkomponenten, die ständig gebildet und wieder beseitigt werden. Und auf diese Art und Weise kann der Körper die gewünschten Mengen oder Konzentrationen lebenslang garantierend aufrechterhalten.
Ja, vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung. Wir sind ja mittlerweile mit unserem Prozess auch in der Gegenwart angekommen, weil wir uns ja den aktuellen Blutprozess angeschaut haben. Ich würde aber tatsächlich gerne noch einmal einen kurzen Blick in unsere nähere Vergangenheit werfen, bevor wir uns gleich wieder der Zukunft wenden. Weil, was ich mich natürlich auch immer so ein bisschen gefragt habe, mit so Blick auf das Mittelalter oder das antike Rom, hatten die Menschen dort denn schon das gleiche Blut, wie wir das heute haben? Hat sich da was verändert? Und weil wir haben ja jetzt auch sehr lange und viel gehört, dass eben das Blut ja auch eng mit dem Immunsystem zusammenhängt und gerade hat sich da für mich auch die Frage gestellt, haben denn so Krankheiten in der Menschheit, wie zum Beispiel eben die Pest oder Malaria, irgendwie größere Auswirkungen auf unser Blut und unser Immunsystem gehabt, die man nachvollziehen kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Und die hat es wieder in sich. Da könnten wir jetzt wieder komplette Vorlesungen drüber halten. Also erstmal, was grundsätzlich unser Immunsystem oder unser Blut anbetrifft, ich will es mal so sagen, es gibt ganz wenige Unterschiede zwischen unserem Blut und dem unserer nächsten Verwandten wie Schimpansen oder Gorillas. Auch da gibt es einen Grundsatz, so eine Faustregel. Je stärker ein System dieser diversifiziert ist und je mehr es eingebunden ist in weitere wichtige Komponenten oder Funktionen eines Organismus, umso geringer ist der Spielraum, das noch zu verändern. Dementsprechend ist es so, dass alles, was so die Grundfunktionen, also beispielsweise die Grundfunktionen der Genetik, ja, sind jetzt zwischen uns und Hefe und Pflanzen nicht wirklich unterschiedlich. Klar gibt es da Unterschiede, natürlich, aber die sind relativ gering. Wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel eine Zelle Proteine in sich selbst transportiert, von A nach B, also von der Stadtmitte in die Vorstadt oder wieder zurück, wenn ich mal bei diesem Bild bleiben darf, dann gibt es in der Zelle auch regelrechte Adresslabel, also Adressaufkleber. Das ist ein Teil des Proteins, das sagt dann, ich gehöre in die Lysosomen. Das ist so ein bestimmtes Kompartiment, eine bestimmte Einrichtung in der Zelle. Oder ich muss nach draußen verfrachtet werden. Dann ist es tatsächlich so, dass man viele der dafür zuständigen Gene in der Hefe durch Menschengene ersetzen kann. Das heißt also, wir haben hier eine Funktion vor uns, die seit einer Milliarde Jahre
konserviert ist, die sich also seit einer Milliarde Jahre nicht wirklich geändert hat. Nochmal, natürlich gibt es da, ich weiß nicht wie viele Varianten, aber grundsätzlich dieses System war einmal festgenagelt, einmal richtig fest eingebunden in die Physiologie der Zelle und kann dann nicht mehr nach Belieben geändert werden. Einfaches Beispiel, es ist ziemlich einfach beim Haus das Dach umzudecken, aber tauschen Sie mal beim Dach, bei einem Haus das Fundament aus. Viel Spaß. So, und das ist halt eben beim Blut und beim Immunsystem ähnlich. Das ist so stark in unsere Physiologie eingebunden, dass es dann nicht mehr großen Raum für Änderungen gibt und wenn, dann immer nur kleinschrittig und sehr langsam. Also, die Unterschiede zwischen uns und anderen Menschenaffen sind marginal. Die Unterschiede zwischen uns und unseren Vorfahren aus der Antike oder aus der Steinzeit sind null. Das ist eine Sache, ja, wenn man sich auf die Physiologie und die Zellen und deren Funktion konzentriert. Eine andere Frage ist, was ist denn tatsächlich mit solchen Epidemien wie Pest? Und da stellt man tatsächlich fest, dass man dann doch solche kleinschrittigen Änderungen sieht. Man sieht beispielsweise, dass sich die Oberflächenmoleküle, also diese Rezeptoren, mit denen Zellen irgendetwas erkennen können, dass die sich dann über die Evolution tatsächlich auch schon im Bereich von Jahrtausenden oder Jahrzehntausenden ändern. Ein einfaches Beispiel, Sie haben es gerade angesprochen, Malaria. Malaria-Gebiete gibt es im südlichen und zentralen Afrika, gibt es auch in Indien. Da gibt es eine ganz bemerkenswerte Variante von Hämoglobin, das ist das sogenannte Sichelzellhämoglobin. Warum heißt das so? Hämoglobin wird ja in der Lunge oxygeniert, also mit Sauerstoff beladen, und im Körper deoxygeniert, also da gibt es den Sauerstoff wieder ab. So, und das Hämoglobinmolekül verformt sich dabei immer. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn der Kipplader seine Ladung ableitet, naja, da muss halt eben seine Ladefläche hochkippen, ja, dann sieht er anders aus. Also es ist ein etwas hinkendes Beispiel, aber zeigt doch schon so in die richtige Richtung. Also das Hämoglobin macht so einen Klick-Klack-Mechanismus hin und her. So, und beim Sichelzellhämoglobin ist es so, dass die deoxinierte Form, also die Form, die Sauerstoff entladen ist, die Fähigkeit hat, lange Fäden zu bilden. Die kleben dann auf einmal gut aneinander. Warum? Weil es eine Mutation gegeben hat, die auf der Oberfläche des Hämoglobin tatsächlich eine Aminosäure geändert hat und die wird dann in der entladenen Form klebrig. Das führt dazu, dass die Erythrozyten sich so sicheln. Ja, die werden dann so länglich, wie so eine Sichel oder wie so eine Spindel. Das tut denen nicht gut. Die sind dann hämodynamisch nicht mehr stabil. Heißt im Klartext, dass die durch die Strömung in den Kapillaren zerrissen werden können. Und das werden sie auch. Oh. So, und deswegen Anämie. Das heißt, diese Leute haben, die Betroffenen haben konstant Blutarmut, will meinen, zu wenig Erythrozyten, sind deswegen wenig leistungsfähig. Also, und haben noch ein paar andere Probleme mit Nieren zum Beispiel. Aber die sind recht gut geschützt gegen Malaria. Und deswegen findet man in den Malaria-Gebieten einen relativ hohen Anteil von Sichelzellanämie. Denn diejenigen, die heterozygot sind, will meinen, die also von einem Elternteil ein normales Hämoglobin geerbt haben, vom anderen Elternteil das Sichelzellhämoglobin, die sind physiologisch noch halbwegs fit, also sie können einigermaßen gut leben, sind aber dabei trotzdem immer noch recht gut geschützt gegen Malaria. So, und das sind tatsächlich evolutive kleine Schritte, die man auch schon in einer Größenordnung, in einem zeitlichen Maßstab von Jahrtausenden und Jahrzehntausenden beobachten kann. Aber nochmal, das sind immer nur solche Schritte, die einzelne Komponenten, Erkennungskomponenten betreffen, aber nicht, ich sag mal, die funktionale Gesamtarchitektur, den funktionalen Gesamtzusammenhang unseres Blutsystems.
Super spannend. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, hat auch in Teilen schon meine nächste Frage tatsächlich beantwortet. Sie haben nämlich ja gerade schon angedeutet, dass sowas ja schrittweise und eher langsam funktioniert. Wir hatten uns in Vorarbeit sozusagen auf die Podcast-Folge auch ein bisschen gefragt, wenn man so einen Blick in die Zukunft wagt. Unser Klima verändert sich ja auch, die Ozeane erwärmen sich und da haben wir uns halt gefragt, wird es vielleicht auch einen Anpassungsprozess in unserem Blut geben? Kann man da irgendwie was sagen, dass sich da was weiterentwickelt oder ist das ein so langsamer Prozess, dass da erstmal nichts passieren wird?
Klare Frage, klare Antwort, nein. Es ist keinerlei Prognose möglich.
Karl Valentin hat es mal gesagt, Prognosen sind immer problematisch, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Was ist der Grund? Erstens mal, der erste Selektionsfaktor in der Evolution ist zuallererst der Organismus selber. Also jede neue Mutation, jede neue Eigenschaft, die dadurch verursacht wird, muss ja erstmal verträglich sein im Organismus selbst. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel, bisschen an Hahn herbeigezogen. Flügel sind eine tolle Sache, damit kann man fliegen. Als Pottwal wird man mit Flügeln nicht viel anfangen können. So, also etwas, was in einem Kontext sinnvoll ist, das muss im anderen nicht sein. Und damit ist jetzt direkt schon der nächste Schritt gegeben. Nicht nur, es muss in die Physiologie und Biochemie des betroffenen Organismus passen, es muss natürlich auch in seine Lebensumstände passen und darüber hinaus in seine Ökologie. Auch wieder ein einfaches Beispiel. Fliegen heißen Fliegen, weil sie fliegen können, weil sie Flügel haben. Wenn es Fliegen auf neue Inseln verschlägt, also Vulkaninseln, ist es manchmal tatsächlich so, dass das, was die davor finden, schon zum Überleben reicht. Nur, wenn die dann einmal auf die Idee kommen zu fliegen, werden sie wieder aufs Meer geweht. Wer also setzt sich durch? Mhm. Flügellose Fliegen. Ja, da werden dann aus der Fliege wird dann eine Laufe. Warum? Weil die gegebenen ökologischen Bedingungen dort das Fliegen nicht nur unnötig machen, sondern sogar gefährlich machen. Also, es lässt sich unmöglich vorhersagen, welche Bedrohungen, welche Anforderungen auf uns zukommen werden. Wir haben gerade SARS-CoV-2, Covid-19 hinter uns. Das war nicht vorhersehbar. Es war in der Tat vorhersehbar, dass so etwas kommen würde. Ich warte seit Jahrzehnten darauf und meine jetzt wirklich professionellen Kollegen aus der Immunologie, Infektiologie, Epidemiologie, die warten noch viel länger drauf. Es ist nicht vorhersehbar, welche Herausforderungen uns in der Zukunft entgegentreten werden. Das Einzige, was man voraussagen kann, ist, wir sind so komplex, dass sich grundsätzlich an unserem Immunsystem und an unserem Blut und an unserer Physiologie nichts ändern wird. Also unser Immunsystem ist in Grundzügen schon so, wie es jetzt ist, seit einigen 100 Millionen Jahren. Klar, könnte man jetzt auch wieder ins Schwärmen kommen. Also die Kameliden, sprich Kamele, Dromedare, haben besondere Formen von Antikörpern entwickelt. Sowas gibt es immer mal wieder. Ändert nichts an der Tatsache, dass der grundlegende Aufbau unseres Immunsystems, unseres Transportsystems im Blut, unseres Abwehrsystems, unsere Blut transportiert ja beispielsweise auch Wärme durch den Körper. An all dem hat sich nichts geändert, immer nur Nuancen. Und deswegen würde ich sagen, erstmal wird über lange, lange, lange Zeit, da reden wir von Jahrmillionen, sich daran grundsätzlich gar nichts ändern. Und was sich an Einzelkomponenten ändern wird, naja, das hängt halt eben davon ab, was unsere Zeitgeschichte uns in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten an Herausforderungen bringen wird. Und das ist absolut unvorhersehbar.
Das stimmt. Ja, vielen Dank dafür Ihre Einschätzung und auch diesen sehr aktuellen Vergleich. Die nächste Frage geht vielleicht auch so ein bisschen wieder in die Richtung, was würden Sie denn Leuten sagen, die sich fragen würden, ob man die Bluterzeugung begünstigen und irgendwie das Immunsystem stärken kann, zum Beispiel um die Blutproduktion zu erhöhen?
Dünnes Eis, lieber nicht. Also unser Körper ist durch eine Evolution gegangen, die, wenn man es ganz genau nimmt, fast 4 Milliarden Jahre währte. Man darf halt eben nicht vergessen, die Bakterien, die wir auf unserer Haut tragen und wir selber haben dieselbe evolutionäre Distanz hinter uns, ja, von knapp 4 Milliarden Jahren. Und das Blut, so wie es jetzt ist, ist seit einigen 100 Millionen Jahren angelegt und eingespielt. Dasselbe gilt auch für unser Immunsystem. Nochmal, Feintuning findet natürlich immer und immer wieder statt. Richtig. Aber, ich habe es eben ja schon angedeutet, es gibt so ein doch diffiziles Gleichgewicht zwischen Aggression unseres Immunsystems gegenüber Fremdem und gleichzeitig auch das Tolerieren von eigenem und von fremdem Harmlosen. Ich würde in dieses Gleichgewicht würde ich nicht eingreifen wollen. Und deswegen ist sowas wie Stärkung des Immunsystems immer eine sehr, sehr zweischneidige Geschichte. Und das einzig Gute daran ist, dass die allermeisten Mittelchen, die man dafür kriegt, schlichtweg nicht funktionieren. Ja, dementsprechend, wenn man dann irgendwie meint, man müsste dann noch Vitamin C nehmen oder sowas, ja, dann soll man es halt eben tun. Es ist, das meiste davon ist ohne Effekt. Eine andere Geschichte ist natürlich, wenn man festgestellt hat, wenn es tatsächlich Diagnosen gibt, dass man einen Vitaminmangel oder ich weiß nicht, einen Mangel an irgendetwas anderem hat, dann muss man eingreifen. Das ist aber eine andere Situation.
Ja.
Und ansonsten kann ich wirklich nur davon abraten, an einer Stellschraube da stellen zu wollen. Also wer schon mal einen Motor getuned hat, der weiß, natürlich gibt es da Möglichkeiten, das zu tun. Ja, den kann man höher drehen, kein Problem. Der wird einem dann aber auch früher um die Ohren fliegen. Ja, und das Prinzip, was dahinter steckt, ist wirklich dasselbe. Nämlich ein System ist ausbalanciert für bestimmte Belastungen, für einen bestimmten Betrieb. Und wenn man diese Grenzen überschreitet, dann tut es diesem System nicht gut. Nochmal, wenn man tatsächlich erkannterweise immunschwach ist, wird man was dagegen tun können. Aber das würde ich dann auch bitte wirklich dem Facharzt überlassen. Und da würde ich dann nicht irgendwie selber versuchen, drin rumzudoktern.
Ja, vielen Dank, Herr Bayer. Ich fand unser Gespräch bisher super interessant, super spannend. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich könnte wahrscheinlich noch 50 weitere Fragen stellen, doch wir nähern uns langsam dem Ende unserer Sendung. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Bayer. Ja, es war uns eine große Freude, Sie bei 500 Milliliter Leben begrüßen zu dürfen. Danke,
sehr
dass
gerne.
Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke für das Interview.
Nun sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Heute haben wir wieder einen spannenden Einblick in unser Blut bekommen mit einem spannenden Gast, der uns wirklich viel zu erzählen hatte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich waren auch wieder einige neue Informationen dabei. Und ich musste zwischendurch auch wirklich schmunzeln. Wie immer ist mir aber bewusst geworden, wie einzigartig und komplex unser Blut ist und wie überaus wichtig daher unsere Blutspenden in unserer medizinischen Versorgung sind. Solltet ihr weitere Fragen, Lob oder Kritik haben, könnt ihr uns diese gerne via E-Mail an podcast@blutspende.de mitteilen. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn ihr auf unserer Webseite www.blutspende.de vorbeischaut und wenn ihr könnt, einen Blutspendetermin reserviert. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut.
500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.